NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und wir schauen natürlich gleich auch noch ausführlich auf heute Abend 22 Uhr.
Das ist eine richtig tolle Fanparty hier am Times Square. Schwarz-rot-goldene Fähnchen zwischen den riesigen Leuchtreklamen. Aber auch so, ja, 100 Camisetas Amarillas, die gelben Shirts von Ecuador. Alle haben Spaß.
Ja, soweit schon unser Sportreporter Martin Roschitz zur Stimmung am Times Square in New York. Direkt nebenan in New Jersey dann 22 Uhr das dritte Gruppenspiel der Deutschen gegen Ecuador. Kaum Änderung bei der Startelf. Details hören wir gleich von unserer WM-Reporterin. Wir berichten auch über die schweren Erdbeben in Venezuela. Noch ist nicht klar, wie viele Opfer es gegeben hat, aber auf jeden Fall ist jetzt mit Tageslicht dort viel Zerstörung zu sehen. Es gibt wohl sehr viele Verletzte. Wie internationale Hilfe schnell organisiert werden kann, dazu gleich mehr. Und in Berlin hat am Nachmittag die Ministerpräsidentenkonferenz begonnen, die MPK. Und jetzt kommt demnächst auch noch Kanzler Merz dazu. Damit beginnen wir auch. Unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz wird das Thema Finanzen im Bundesrat wieder diskutiert. Denn das haben wir in dieser Woche ja auch schon gehört von den klammen Kommunen. Die Bundesländer müssen bei den neuen Steuer- und Leistungsgesetzen auf den Grundsatz pochen, wer bestellt, bezahlt. Im Finanzrecht, also offizieller, heißt das Konnexitätsprinzip. Dazu Jakob Meyer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Vielleicht noch mal anschaulicher, welche Bereiche betrifft denn das Konnexitätsprinzip überhaupt?
Ja, es klingt schwierig, ist aber eigentlich ganz einfach. Wie im Restaurant, wer bestellt, der bezahlt auch. So soll das eben auch künftig in den föderalen Beziehungen, in den Finanzbeziehungen gelten. Das fordern die Bundesländer. Die Bundesländer sind auch für die Kommunen zuständig und die sind ja mit sehr schmalen Kassen gesegnet zurzeit. Also ein Defizit von jährlich um die 30 Milliarden haben Städte, Landkreise und Gemeinden aufzuweisen. Und nun ist das Problem, dass der Bund Gesetze beschlossen hat, die im Schluss die Länder und vor allem eben die Kommunen besonders belasten. Zum Beispiel beim Unterhaltsvorschuss, zum Beispiel beim Jugendhilfegesetz, zum Beispiel bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Das sind Leistungsgesetze, für die am Schluss die Kommunen aufkommen müssen, die aber vom Bund beschlossen worden sind. Und da sagen jetzt die Länder, die für die Kommunen sprechen, das muss anders werden. Wenn der Bund Gesetze beschließt, die am Schluss die Kommunen belasten, dann muss der Bund auch mehr dafür zahlen. Eigentlich 100%, aber die Länder gehen jetzt mit einem Angebot in die Verhandlungen mit Bundeskanzler Friedrich Merz, dass sie sagen, 80% soll der Bund bei diesen Gesetzen künftig übernehmen. Und das Ganze soll ab einer Bagatellgrenze gelten. Also wenn die Kommunen über 125 Millionen Euro belastet werden, dann soll dieses 80%-Gesetz künftig gelten oder diese 80%-Regel künftig gelten. Das ist das Angebot. Ob der Bundeskanzler darauf eingeht, das ist noch offen.
Aber immerhin haben sich schon mal die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten geeinigt. Das war ja vielleicht auch so nicht abzusehen. Kanzler Merz wiederum hat ja im Vorfeld schon gesagt, er hoffe, dass es eine Einigung geben werde. Also liegt der Ball jetzt bei ihm?
Der Ball liegt bei ihm. Die Frage ist, ob er dieses Angebot annimmt. Es ist tatsächlich so, dass sich unter dem Vorsitz von Gordon Schnieder, der macht das zum ersten Mal bei der Ministerpräsidentenkonferenz, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, CDU, dass unter seinem Vorsitz die Länder sich eben geeinigt haben. Einige wollten wirklich 100%, die der Bund übernehmen soll. Andere haben gesagt 75%. Also man hat sich jetzt auf diese Marke von 80% geeinigt. Die Frage, wie gesagt, ist, ob der Bund jetzt da mitzieht, ob Bundeskanzler Friedrich Merz im Kanzleramt bei den Verhandlungen mitgeht. Tatsache ist auch, dass Merz schon im Vorfeld gesagt hat, ja, wir müssen was tun. Und er sieht natürlich ganz genau, dass die Kommunen in einer schwierigen Lage sind und dass es nicht so weitergeht. Also dass man die Kommunen da mit ihren Lasten und den Aufgaben nicht allein lassen kann. Und alle miteinander, also Bund, Länder und Kommunen, wissen, dass die Kommunen, Städte, Landkreise, Gemeinden, die öffentlichen Einrichtungen unterhalten, die die Menschen besonders angehen und die sie auch direkt mitbekommen. Also ob die Kita geöffnet ist, ob die Bibliothek weiter da ist für sie, ob die Straße repariert ist, ob das Schwimmbad geöffnet ist. Das ist das, was bei Menschen eben den Eindruck macht, der Staat funktioniert oder er funktioniert eben nicht.
Weiteres Thema, die Länder wollen auch bei der geplanten Reform der Einkommenssteuer besser und frühzeitig eingebunden werden. Reformen eben großes Thema, gerade auf Bundesebene. Und auch da geht es natürlich um Geld, weil wenn entlastet wird, dann fehlen aber wiederum vor Ort auch Steuereinnahmen.
Ganz genau. Also im Grunde geht es ums gleiche Prinzip. Auch da soll der Bund nicht über die Köpfe der Länder hinweg irgendwas entscheiden, was dann zur Entlastung von Menschen insgesamt beiträgt. Das muss ja gegenfinanziert werden. Wie das genau aussehen könnte, ist ja noch völlig offen. Also die über die Steuerreform wird momentan diskutiert. Die Frage ist, wie groß die ausfällt. Da sitzen die Fraktionen gerade dran. Da sitzt auch das Bundesfinanzministerium gerade dran. Aber die Länder haben hier schon mal einen Pflock eingeschlagen und gesagt, nicht über unsere Köpfe hinweg. Wir wollen einbezogen werden. Und dass die Länder die Bremse reinschlagen können, das haben sie ja schon gezeigt, als es um die Entlastungsprämie ging vor kurzem. Da hat der Bund ja versucht, die Entlastungsprämie im Bundesrat durchzubringen und ist dann letztlich am Widerstand der Länder gescheitert.
Also da werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es gab aber ja noch viele weitere Punkte für das Treffen, zum Beispiel größer gefasst Staatsmodernisierung oder auch Energiepolitik oder Visa für Studierende, eine ganz bunte Mischung. Sind denn die anderen Themen auch so explosiv wie Finanzen?
Die sind nicht so explosiv, da hat man sich einigen können. Entbürokratisierungsmaßnahmen, das wollen im Grunde alle. Also das wird auch sehr konkret. Es soll weniger Papier auf den Ämtern geben, stattdessen Mails. Kindergeld künftig ganz ohne Antrag. Pässe, Personalausweise, die soll man einfacher beantragen können. Und was die Energiepolitik angeht, da fordern die Länder, die Stromsteuer für alle Verbraucher zu reduzieren. Mal schauen, ob das durchgeht. Und man hat sich auf einen Pakt für den Rechtsstaat geeinigt, beziehungsweise auf eine Neuauflage desselben. Und das bedeutet ganz konkret, dass die Justiz in Deutschland mehr IT-Unterstützung bekommt und insgesamt 2000 Stellen mehr für Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
Und soweit Informationen von Jakob Meyer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Es waren gleich zwei starke Erdbeben ganz kurz hintereinander, die Venezuela erschüttert haben mit der Stärke 7,2 und 7,5. Das Epizentrum lag 170 Kilometer von der Hauptstadt Caracas entfernt und dennoch gibt es große Zerstörungen. Häuser fielen einfach in sich zusammen, darunter auch relativ neue Bauten, so berichten Augenzeugen. Straßen wurden unpassierbar, Brücken stürzten ein. Am schwersten wurde ein Bezirk an der Karibikküste getroffen, wo auch der internationale Flughafen Venezuelas und der wichtigste Seehafen des Landes liegen. Zahlreiche Menschen sind vermutlich noch verschüttet. Die Zahl der Toten stieg bis zum Nachmittag auf 164, aber es werden weitere Opfer befürchtet. Jenny Barke zum Erdbeben und den Schäden.
Auch einen Tag später noch stürzen vereinzelt Häuser in sich zusammen. Viele Gebäude in Venezuela entsprechen nicht modernen Erdbebenstandards. Am Tag 1 nach den heftigsten Beben seit 126 Jahren, bei Tageslicht wird das Ausmaß der Verheerung sichtbar. Auf Luftaufnahmen sieht man entlang der Küste die Trümmerberge eingestürzter Hochhäuser. Glücklicherweise befanden sich meine Familie, meine Frau und meine Enkelin und ich gerade nicht im Wohnhaus, sagt der Venezolaner Avilio González. Am Mittwoch war in Venezuela ein nationaler Feiertag. Viele Menschen waren unterwegs, als sich innerhalb von nur 39 Sekunden die beiden Erdbeben ereigneten. Als wir zurückkamen, sahen wir, dass das Gebäude vollständig zerstört war. Zum Glück konnten auch die Nachbarn ihr Leben retten. Was soll ich sagen? Wie viele Familien werden in Caracas noch so enden mit zerstörten Gebäuden? Auch wenn es schon eine Weile nicht mehr vorgekommen ist, Caracas liegt in einer Erdbebenzone. Venezuela liegt in einer seismisch aktiven Zone, in der die karibische und die südamerikanische Erdplatte aufeinandertreffen. Dennoch traf es die Menschen unvorbereitet, Jahrzehnte blieb es ruhig. Der Schock sitzt tief. Das Wichtigste sei jetzt, Leben zu retten, sagt Interimspräsidentin Delcy Rodriguez am Donnerstagvormittag Ortszeit. Es gibt Dutzende eingestürzte Gebäude und wir arbeiten in diesem Moment mit Hochdruck an den Rettungsmaßnahmen, um die Leben zu retten, die Gott uns zu retten erlaubt. Ich möchte Donald Trump und seiner Regierung danken, die in ständigem Kontakt mit der venezolanischen Regierung und all unseren Behörden standen, Unterstützung und Solidarität angeboten haben. Auch die EU und andere Länder haben ihre Hilfe zugesichert. Venezuela ist denkbar schlecht auf die Katastrophe vorbereitet. Rund 70% der Menschen leben in Armut. Das Gesundheitssystem und die Rettungsinfrastruktur sind ausgedünnt. Über 8 Millionen Menschen sind die vergangenen Jahre aus Venezuela geflohen. Mehr als 10.000 Menschen gelten weiter als vermisst.
Soweit Informationen von unserer Korrespondentin Jenny Barke. Ja, wie können Hilfsorganisationen jetzt tätig werden? Tagesschau 24 Moderatorin Kirsten Gerhardt hat mit Janine Liedmeier von der Hilfsorganisation World Vision gesprochen, die in Venezuela tätig ist. Und sie hat sie zunächst gefragt, was sie von ihren Teams vor Ort über die Lage hört.
Unsere Teams vor Ort sind Gott sei Dank alle wohlauf. Niemand ist persönlich zu Schaden gekommen. Die ganz schwierige Situation, tatsächlich verschüttete Menschen zu erreichen, die vielen Nachbeben erschweren es. Insgesamt ist Venezuela ja auch aufgrund der geopolitischen Krise und insbesondere seit Januar dieses Jahres in einer ganz schwierigen Situation. Und das sind natürlich auch alle lokalen Kapazitäten, was Zivilschutz, Katastrophenschutz angeht, relativ schlecht aufgestellt. Viel medizinisches Personal hat Venezuela in den letzten Jahren und Monaten verlassen, sodass der Bedarf auch an medizinischer Versorgung groß ist. Die Anzahl der Menschen, die betroffen sind, ist riesig groß. Die Anzahl der Toten lässt sich erst dann bestimmen, wenn tatsächlich auch Zugang ist. Fokus im Moment ist eher auch auf die Überlebenden. Die großen Schwierigkeiten werden sich auch dann zeigen, was die Betroffenheit der Infrastruktur angeht. Beispielsweise Zugang zu sauberem Trinkwasser, alles das, was jetzt auch für die Menschen, deren Häuser betroffen sind oder, das können wir ja noch gar nicht so gut abschätzen, in den ländlichen Regionen, da sehen wir große Schwierigkeiten, überhaupt die Menschen zu erreichen, die betroffen sind.
Welche Hilfe braucht denn das Land jetzt?
Ganz unmittelbar geht es tatsächlich um wichtigsten Zugang zu Dingen des täglichen Überlebens. Sauberes Trinkwasser, aber auch Nahrungsmittelhilfe. Die Situation in Venezuela müssen Sie sich vorstellen. Im Moment schon vor diesem schweren Erdbeben waren 7,9 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Der größte Bedarf immer jetzt sauberes Trinkwasser, Zugang zu ärztlicher Versorgung und Präventivmaßnahmen, damit nicht beispielsweise durch verschmutztes Wasser dann auch noch Probleme entstehen durch den Ausbruch von wasserübertragbaren Krankheiten.
Viele Menschen sind noch verschüttet. Was ist da zu erwarten? Mit was muss auch gerechnet werden?
Wir sehen Bilder aus der Hauptstadt, die vom Epizentrum etwas entfernt ist. Wir gehen davon aus, dass der Schaden, und da sind unsere Teams von World Vision vor Ort gerade dabei, auch Erkundungsmissionen zu starten in die Regionen, die schwerer zu erreichen sind. Wir gehen davon aus, dass der Infrastrukturschaden hoch sein wird. Und der betrifft dann ja auch nicht nur Privathäuser, sondern eben auch öffentliche Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen. Wir arbeiten sehr viel mit lokalen Kirchengemeinden zusammen, wo in der Regel warme Mahlzeiten an die arme Bevölkerung verteilt werden können. Und wir gehen davon aus, dass eben diese komplette soziale Infrastruktur, je näher man ans Epizentrum kommt, tatsächlich betroffen sein wird. Wir als Kinderhilfsorganisation haben immer einen großen Fokus darauf, was bedeutet eine Naturkatastrophe und dann auch noch in einem so fragilen Kontext für Kinder vor Ort. Kinder, die von ihren Eltern getrennt worden sind, Kinder, die vorher schon schutzbedürftig gewesen sind. Der Schulunterricht ohnehin ein schwieriges Thema, Zugang zu Bildung in Venezuela. All diese normalen Funktionen, die in Venezuela ohnehin schon unter schwierigen Bedingungen möglich sind, sind jetzt komplett unterbrochen. Und die Resilienz der Bevölkerung, auch was Wiederaufbaumaßnahmen, auch dann Unterbringung für die Menschen, die ihr Haus verloren haben, angeht, das stellen wir uns sehr schwierig vor.
Janine Liedmeier war das von der Hilfsorganisation World Vision im Interview mit Tagesschau24-Moderatorin Kirsten Gerhardt. Ob und welche Möglichkeiten es gibt, Erdbeben vorherzusagen, hat Erdbebenforscher Professor Marco Bonhoff vom Geoforschungszentrum in Potsdam im Interview mit NDR Info erklärt.
Zum einen gibt es sogenannte Erdbeben-Frühwarnsysteme, die schlagen dann an, wenn ein Beben beginnt. Und dann hängt es davon ab, wie weit ist ein Ballungszentrum entfernt von der Erdbebenzone. Je weiter weg, umso länger ist die Warnzeit. Mexico City, sehr weit entfernt von der Erdbebenzone, hat lange Warnzeiten von einer Minute. Da kann man viel tun. In diesem Fall, selbst wenn es dort ein sogenanntes Frühwarnsystem gegeben hätte, hätte es nicht viel bewirkt, denn die Ballungszentren sind fast direkt an der Erdbebenzone. Das ist die Problematik. Entscheidend ist jetzt, und das ist der Punkt, wo die Forschung und auch wir hier in Potsdam aktiv dran arbeiten, ist eventuell vorher zu erkennen, dass was kommt. Und das ist natürlich sehr schwierig. Die Prozesse finden in mehreren Kilometern Tiefe statt, da kommen wir nicht hin. Wir holen uns hier die Erde ins Labor und beproben sie mit Spannung und messen dann Signaturen im Labor und haben jetzt erste Anzeichen tatsächlich, dass unter bestimmten Voraussetzungen, und das gilt dann nicht für alle Erdbebenzonen, aber doch für einige, eben prognosebasierte Warnsysteme zugeschnitten werden können. Das ist jetzt noch nicht schlüsselfertig verfügbar, aber das ist unser Anspruch, da substanziell weiterzukommen in den nächsten wenigen Jahren. Man kann aber nicht sagen, übermorgen um 7 Uhr morgens. Dazu die Kurzzeitvorhersage. Auch daran arbeiten wir. Je kürzer, umso schwieriger, aber umso konkreter wird es. Und es gibt jetzt Fortschritte. Universale Lösungen gibt es nicht, aber lokal zugeschnittene schon. Und daran arbeiten wir.
Professor Marco Bonhoff war das, Erdbebenforscher am Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Viele internationale Regierungen haben Venezuela nach den Erdbeben inzwischen Hilfe angeboten. Auch die deutsche, berichtet Dietrich Karl Meurer.
Bundeskanzler Friedrich Merz sichert Unterstützung zu. Deutschland stehe an der Seite Venezuelas und werde helfen, schreibt der CDU-Politiker auf X. Bis zu 6 Transportflugzeuge sollen Helfer und Material in das Krisengebiet bringen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD erklärt, die Maschinen vom Typ A400M könnten kurzfristig starten, sobald Venezuela Hilfe anfordert. Sie können Einsatzkräfte und Ausrüstung von Hilfsorganisationen transportieren und auch Flüge im Land ermöglichen. Bei Bedarf rüstet die Luftwaffe die Maschinen für medizinische Evakuierungen um. Der Minister beschreibt die Lage als erschütternd und geht von sehr vielen Toten aus. Er dankt den Soldatinnen und Soldaten, die sich vorbereiten, und betont die Verlässlichkeit der Truppe. Betroffen zeigt sich auch Außenminister Johann Badefuhl von der CDU. Das Auswärtige Amt rät wegen der Erdbeben von Reisen in große Teile des Landes ab. Es verweist auf schwere Schäden und mögliche Nachbeben. Unabhängig davon galten bereits vorher Reisewarnungen wegen politischer Spannungen und hoher Kriminalität. Zudem empfiehlt das Amt Deutschen vor Ort, sich in eine Krisenvorsorgeliste einzutragen.
Wie heiß ist es bei Ihnen gerade? Das geht nämlich auf jeden Fall in den kommenden beiden Tagen noch heißer. Auch im Norden werden es morgen örtlich bis knapp an die 40 Grad. Und selbst rund um die Nordsee, wo es im Moment mit knapp über 21 Grad sehr gut auszuhalten ist, werden es morgen weit über 30. Das ist natürlich nicht nur für Mensch und Tier anstrengend. Auch Technik kommt da mitunter an ihre Grenzen, wenn Asphalt aufweicht oder Schienen sich verziehen. Die Deutsche Bahn reagiert schon vor der großen Hitze in den kommenden Tagen. Alle Tickets, die ab morgen bis 30. Juni gelten, können kostenfrei storniert werden. Ein Hitzestorno, also wegen der Belastung. Frank Wittig aus der ARD-Redaktion Wissenschaft erklärt, was Hitze zum Beispiel für die Schienen bedeutet.
Eisenbahnschienen sind hitzeempfindlich. 100 Meter Schienen dehnen sich bei einer Erwärmung um 30 Grad eigentlich um mehr als 3 Zentimeter aus, wenn man sie lässt. Um die Verwerfung der Schienen zu verhindern, werden für 100 Meter 350 Tonnen Schotter um die Gleise gelegt, um die enormen Schubkräfte aufzufangen. Bei Hitzerekorden reicht das allerdings nicht aus. So wurden im Hitzesommer 2019 in Österreich Schienen weiß angestrichen, um durch die stärkere Reflexion der Sonnenstrahlen die Erhitzung des Metalls abzuschwächen. Gigantische Mengen Stahl kommen auch in Bauwerken aus Stahlbeton zum Einsatz. Möglich ist das nur, weil der passende Stahl und Beton mit der gleichen Ausdehnung auf Erwärmung reagieren. Wäre das nicht der Fall, würde der Temperaturunterschied zwischen Sommer und Winter diese Konstruktionen buchstäblich zerreißen. Auch bei Stromtrassen müssen Netzbetreiber mit der hitzebedingten Ausdehnung der Stromleitungen rechnen. Zwischen zwei 500 Meter voneinander entfernten Strommasten hängt das in einem heißen Sommer längere Stromkabel bis zu einem Meter tiefer als im Winter. Vor allem über Gebäuden und Straßen müssen aber großzügige Sicherheitsabstände eingehalten werden. Die Masten müssen entsprechend hoch sein. Die Physik der Wärmeausdehnung ist einfach. Wärme ist Bewegung. Steigt die Temperatur, bewegen sich Atome und Moleküle mehr und brauchen mehr Platz. Das Material dehnt sich aus. Oder anders gesagt, im Sommer tanzt die Materie etwas wilder. Wir müssen nur aufpassen, dass sie dabei niemandem auf die Füße tritt.
Frank Wittig hat erklärt, was Hitzestress für Metall bedeutet. Wir kommen jetzt zurück zu den Auswirkungen für Menschen. Vorläufiger Höhepunkt wird ja am Sonnabend sein. Bis zu 39 Grad können örtlich erreicht werden. Aber schon in den letzten Tagen und auch heute gibt es ja in einigen norddeutschen Regionen Probleme. Ein Thema zum Beispiel ein Waldbrand. Jonas Hanst hat einen Überblick.
Mecklenburg-Vorpommern ist aktuell einer der Hotspots. Rund 100 Hektar eines Waldgebietes in der Nähe von Neustrelitz brennen. Das Areal ist munitionsbelastet, da es ein ehemaliger Truppenübungsplatz ist. Das Feuer und die Hitze, kein leichter Einsatz, sagt Jörg Westphal von der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz.
Naja, das ist natürlich die Hitze einerseits, das ist Belastung für die Einsatzkräfte, das ist natürlich nicht zu verachten. Wir versorgen sie ausreichend mit Getränken, das ist sichergestellt. Problematischer für die Brandbekämpfung ist eigentlich der Wind.
Und dieser soll laut deutschem Wetterdienst auf rund 30 Kilometer pro Stunde auffrischen, allerdings in Richtung Osten und damit nicht auf Neustrelitz zu. Auch die Flughäfen stellen sich auf das Wetter ein. Zum Schutz vor möglichen Schäden an der Asphaltdecke wird am Flughafen Hannover beispielsweise die Start- und Landebahn gewässert, so eine Airport-Sprecherin. Und auch die Kliniken im Norden sind vorbereitet, zum Beispiel das Schönklinikum in Neustadt in Schleswig-Holstein. Kardiologe Peter Rathke rät allen Menschen, viel zu trinken und
man sollte auch sicherlich die Sonne meiden und seine körperliche Belastung reduzieren und so den Tag vielleicht auch ein bisschen anders gestalten. Also früh morgens und am späteren Nachmittag oder am frühen Abend vielleicht anstrengende Tätigkeiten dann doch durchzuführen. Also wenn man jetzt eine Kiste Wasser nach Hause schleppen möchte, dann ist es besser, man macht es morgens als am Nachmittag oder eben am frühen Abend.
Weil auch Veranstaltungen bei der Hitze schnell gefährlich werden können, wird im Norden immer mehr abgesagt. Nach dem Halbmarathon in Hamburg wurden beispielsweise auch 4 Aufführungen vom Mecklenburgischen Staatstheater am Wochenende gestrichen. Auch der Rostocker Bevölkerungsschutztag am Sonnabend ist abgesagt worden. Auch die Deutsche Bahn reagiert. Wer Sorge vor der Hitze hat, kann seine Fahrt nicht antreten und bekommt sein Geld zurück. Das gilt für alle Fahrgäste, die bis einschließlich 23. Juni ein Fernverkehrsticket für eine Reise bis Dienstag kommende Woche gebucht haben. Einige Landkreise im Norden rufen auch zum Wassersparen auf. In Niedersachsen zum Beispiel sind vielerorts die Böden trocken und die Grundwasserstände niedrig. Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank von den Grünen weist derweil auch auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Gewässern hin. So betonte sie unter anderem, nicht in der Elbe baden zu gehen. Das Hitzewetter ist auch auf Rekordkurs. Im nördlichsten Bundesland, sagte NDR-Wetterexperte Sebastian Wache.
Die Spitzenwerte sind im Moment für den Sonnabend bei um die 38 Grad im Süden von Schleswig-Holstein. Und da werden auch sicherlich andere Stationen im Land auch nochmal einen neuen Rekord für den Juni sehen. Also das wird schon ein historischer Samstag.
Und für welche Region in Norddeutschland es eine Wetterwarnung gibt, das finden Sie auch immer ganz aktuell online auf ndr.de.
Soweit der Hitzeüberblick von Jonas Hanst.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Ein Positives hat es auch um 22 Uhr zum Public Viewing. Kann man noch schön draußen sitzen heute. Um diese Uhrzeit bestreitet die deutsche Mannschaft ja das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador in New Jersey. Auch da dann noch 28 Grad, ab und zu ein Schauer möglich. Wir schauen aber jetzt aufs Spielerische. Denn der Gruppensieg ist ja schon gewiss. Ann-Kathrin Rose ist unsere WM-Reporterin am Standort der DFB-Auswahl in Winston-Salem. Gestern haben wir ja noch spekuliert, wie sich Trainer Nagelsmann wohl entscheidet. Nun steht fest, er will keinen Spieler belohnen, sondern bleibt fast komplett bei der Aufstellung wie bei den ersten beiden Partien?
Genau so ist es und das hat er auch erklärt und er hat damit, glaube ich, einige überrascht. Surprise, mich übrigens auch, weil ich mir relativ sicher war, dass Dennis Undaf mal von Beginn an ran darf. Aber der Bundestrainer hat gesagt, schon lange in den Wochen vor diesem Turnier war eben immer wieder das Thema, die Mannschaft muss sich einspielen. Sie braucht Routine, sie braucht Abläufe, die so wichtig sind. Und jetzt gibt es ja schon die beiden gezwungenen Veränderungen, nämlich Antonio Rüdiger, der für den verletzten Nico Schlotterbeck in die Defensive rückt und auch Nathaniel Brown, der ist ja nur angeschlagen, fällt also nicht fürs ganze Turnier aus. Aber auch der muss heute Abend ersetzt werden und für den kommt David Raum rein. Ja, und dann ist es am Ende so, dass der Bundestrainer sagt, da geht Routine und Rhythmus vor Rotation und vor Belohnung. Und deshalb ist Dennis Undaf erst einmal nur auf der Bank, aber der nimmt das ziemlich gelassen.
Wobei ja seine Fangruppe in Deutschland wirklich groß ist. Also hätten sich da 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland was anderes erhofft?
Ganz sicher. Und die haben auch alle, ja, das kann man ja so ein bisschen verfolgen in den sozialen Netzwerken, aber auch in der internationalen Presse. Und das war für Dennis Undaf übrigens die große Überraschung, ist er ein großes Thema. Und da haben die das alle thematisiert. Und Dennis Undaf, dem war schon anzumerken, der kennt seine Rolle, würde natürlich trotzdem gerne von Beginn an spielen.
Aber ich versuche einfach nur meinen Job zu erledigen und das hat jetzt 2 Spiele gut geklappt.
Ja, und so ist Dennis Undaf, der sagt, ich habe hier was zu tun, das ist meine Aufgabe und die will er heute Abend erledigen.
Und vielleicht wird er ja auch noch eingewechselt, wir werden das natürlich beobachten. Damit kommen wir auch zur Begegnung. Die deutsche Mannschaft hat vielleicht ja fast sogar schon mehr Respekt vor dem Riesenstadion nahe New York als vor der Mannschaft aus Ecuador, die bisher noch gar kein Tor erzielt hat bei der WM, oder?
Ja, kein Tor, bisher nur ein Punkt. Und das hat ebenfalls viele überrascht. Nicht so sehr wie die Sache mit der Aufstellung. Aber Ecuador ist eben als eines der Teams, was sehr, sehr sportlich gut eingeschätzt wurde. Die stehen defensiv stabil, aber es läuft überhaupt nicht bei dieser WM. Und der argentinische Trainer, der hat diese Pressekonferenz gestern einfach mal dazu genutzt, schon mal eine kleine Vorabrechnung zu machen. Der hat gesagt, die Fans können mich eh nicht leiden. Wenn das Ding hier schief geht, werde ich sowieso entlassen. Also da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Und das weiß auch das deutsche Team und das weiß auch der Bundestrainer. Also die sind gewarnt und werden das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.
Soweit Einschätzungen von Ann-Kathrin Rose, unserer WM-Reporterin. Das Ganze übrigens auch live im Ersten. Ab 21 Uhr sind Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger dann schon live im Einsatz. Das Spiel dann ab 22 Uhr. Und soweit die Themen des Tages.